SWR 2 Forum.
Und da bewegen wir uns heute zwischen lauter Superlativen. Rund 770 Millionen US-Dollar hat der Film Wonder Woman bis jetzt eingespielt und sich damit weltweit zu einem der Kassenschlager dieses Jahres entwickelt. Im Mittelpunkt eine Frau, die Gnaden, wenn auch nicht skrupellos, ihren Weg geht. Eine wahre Superheldin, die sich da an die Seite von Bad Spider und Iron Man stellt. Denn bislang waren es maskuline Gestalten, die mit übermenschlichen Fähigkeiten das Gute, Schöne und Wahre verkörperten. Nun also, sieht man von Figuren wie Lara Croft oder Catwoman ab, eine Frau. Doch die Popkultur kennt auch andere Superhelden wie Spider-Man, der nun zum 5. Mal in die Kinos einkehrt. Und auch hier ist Neues zu vermelden. Hinter der Maske des Fast-Alles-Könners verbirgt sich ein pubertierender Highschool-Jüngling, der mal geschickt, mal linkisch dem Verbrechen auf der Spur ist und so dem Heldischen immer wieder etwas Komisches, zuweilen Groteskes beimischt. Was trotz aller Supertrends irritiert, ist dies. Seit mehr als 30 Jahren suggerieren uns die Temperaturfühler der Kultur, wir lebten in den abgekühlten, postheroischen Zeiten. Wie passen da hinein die Superheroes? Und wenn sie nun nicht nur komisch, sondern auch weiblich werden, tritt nun alsbald neben James eine Jane Bond auf die Weltbühne. Vom Spider-Man zum Wonder Woman-Superhelden im postheroischen Zeitalter ist also der Titel unserer Debatte, zu der Rainer Dübsch drei vor- und nachdenkliche, ja fast hätte ich gesagt, Superdenkerinnen und Denker eingeladen hat. Und zwar zum einen Professor Ulrich Bröckling, der Soziologie an der Universität Freiburg lehrt und der sich gerade in eine intellektuelle Klausur zurückgezogen hat, um über postheroische Helden nachzudenken. Professor Bröckling, dieses Dilemma oder Paradoxon müssen Sie uns eingangs kurz erklären. Heroen in der Ära des Postheroismus, wie geht das zusammen?
Ja, vielleicht ist es so, dass wir in der Wirklichkeit, also im Real Life, die Anforderung, heldenhaft zu handeln oder auch die Begegnung mit Helden gar nicht mehr ertragen würden. Kriegshelden sind uns doch etwas suspekt geworden, aber gleichzeitig konsumieren und genießen wir die Helden in der Popkultur umso mehr. Vielleicht ist es so, dass wir das, was wir in der Wirklichkeit nicht mehr ertragen, in diesen Fantasiewelten genießen.
Das wäre dann eine Skizze zu den alltäglichen Befindlichkeiten, in die ja auch die Gender-Debatten eingebettet sind. Und wenn wir daran denken, wie die Frauenfrage uns derzeit beschäftigt, auch popkulturell mit Heroinen wie Helene Fischer und Andrea Berg, oder wenn wir an Elektra denken, die Vorkämpferin von Wonder Woman, die 2005 in die Kinos kam, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, darf Frau nun endlich auch superheldisch werden? Und wenn ja, warum? Barbara Sichtermann, die sich seit Jahrzehnten mit der Frage beschäftigt, welche Rollen Frauen in unserem Denken und Fühlen einnehmen, die weiß da hoffentlich eine Antwort.
Naja, es ist so, müssen sie es? Ja, die Frage steht, müssen sie auch kämpferisch werden, wenn sie sozusagen aus dem Haus raus in die Arena der weltlichen und Kämpfe Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Frau gegen Mann jetzt eintreten. Ja, sie kommen ja quasi aus einem Schutzraum der Familie jetzt, das bedeutet Emanzipation, raus in die Welt. Und ist dafür das Kämpferische unabdingbar? Oder kann sie es sozusagen überspringen mit ihren ganzen Friedensfähigkeiten, die sie in Jahrtausenden im Haus erworben hat? Geht das? Darauf werden wir zurückkommen.
Ich hoffe es. Ja, und der dritte Hero in unserer Runde ist der Kulturdiagnostiker Georg Seslin. Herr Seslin, mit dem jüngsten Spider-Man werden die Superhelden auch noch komisch und witzig. Und das ja nicht zum ersten Mal. Denn mit Ant-Man, also dem Ameisenmann, ist 2015 so eine Art Jerry Lewis der Heroin auf die Leinwand eingezogen. Ein Mann, sobald er sein Muskelprotzkostüm anzieht, auf Ameisengröße schrumpft. Man könnte meinen, dass nun selbst die Helden vom Podest der Ernsthaftigkeit verstoßen werden. Oder irre ich mich?
Also dieses Prinzip des Comic Relief gab es eigentlich schon immer. Und wenn wir eins der Genres nehmen, die sozusagen das Heldische mitkonstruiert haben, zumindest fürs Kino, den Western, dann war das schon immer klar, richtig, dass in dem Helden irgendwo auch was Groteskes oder was Komisches stecken musste, damit er überhaupt authentisch blieb. Und das ist immer Spider-Man, glaube ich, das Markenzeichen schlechthin, dass der Mensch hinter der Maske kenntlich wird. Und dazu ist Komik eigentlich nur ein Transportmittel. Eigentlich ist viel interessanter, dass er sympathisch ist. Ein sympathischer Held, das ist ein Widerspruch in sich eigentlich.
Ja, aber Sie haben eben eine wichtige Kategorie noch eingeführt, nämlich indem Sie auf den Western verwiesen haben, auf die Cowboys, die ja in unserer Wahrnehmung vor allen Dingen der 60er und 70er Jahre Helden waren. Wir sprechen jetzt von Superhelden. Aber zunächst, denke ich, sollten wir die Begriffe mal klären, Professor Bröckling. Was zeichnet denn einen Superhelden aus?
In gewisser Weise ist er erstmal nicht anders als andere Helden. Er ist exzeptionell, er ist stärker, größer, mächtiger als die gewöhnlichen. Er grenzt sich in irgendeiner Weise von der Gewöhnlichkeit, von den gemeinen Menschen ab. Dann ist das Moment, was Frau Sichtermann noch angesprochen hat, ganz wichtig für Heldenfiguren, das Moment des Kämpferischen. Helden befinden sich eigentlich permanent in einem Kampfmodus. Das muss jetzt nicht militärisch-kriegerisch sein, das kann auch im Bereich der Wissenschaft, das kann im Bereich der Erotik liegen, wo auch immer. Aber immer muss etwas erobert werden, müssen Widerstände überwunden werden, müssen Opfer gebracht werden. Das sind vielleicht erstmal die wichtigsten Merkmale, die man für Helden feststellen kann.
Ja, ich hätte fast sowas wie eine Gegenthese. Möglicherweise ist nämlich ein Superheld zwar einerseits die Fortsetzung von einem klassischen Helden, andererseits aber vielleicht auch das Negativ. Also wenn ich mir überlege, was ist ein Superheld? Das ist ein Mensch oder ein Wesen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Diese außergewöhnlichen Fähigkeiten haben meistens gar nichts mit seiner Person zu tun. Die kriegt er von irgendwo. Wird er durch eine radioaktive Spinne gebissen, kommt aus dem Weltall oder was wie Superman und steht eigentlich seinem eigenen Heldentum erstmal ziemlich ratlos gegenüber. Und das Interessante an Superhelden-Comics und Superheldenfilmen ist die Frage, was macht dieser Mensch eigentlich mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten? Und dann stellen sich diese Fragen nach Verantwortung, nach Solidarität, nach Loyalität. Ganz anders als ein Helden. Ein Held weiß schon immer von vornherein, wo er hin muss. Seine Reise ist vorgeschrieben. Widersprüche, die in einem Helden sein können, die er überwindet, der Held, weil er ein Held ist, sind beim Superhelden institutionalisiert. Und er ist zugleich der heroischste und der antiheroischste Mensch, den man sich vorstellen kann.
Sie haben ja auch eine Kategorie angespielt, die wir bislang noch nicht genannt haben, nämlich auf Ethik. Er muss zutiefst moralisch sein. Der erste Satz im Film Wonder Woman ist, ich wollte die Welt retten. Darunter tut man es als Held oder Heldin nicht.
Dass jetzt Frauen auch die Welt mitretten wollen und müssen, das ist relativ neu. Also es gibt es ja schon länger, Wonder Woman hat durchaus Vorläuferinnen. Die spannende Frage für mich ist der Hintergrund, was wird da gespiegelt? Den Eintritt der Frauen in die Verantwortung für die äußere Welt. Sie hatten bislang immer nur die für die innere Welt, also Familie und so weiter. Ja? Und jetzt kommt die ganze äußere Welt, die eben riesig groß ist, dazu. Und da stellt sich die Frage, die ich vorhin schon angerissen habe, müssen wir als Frauen dieses ganze martialische Theater mitspielen? Das ist doch eigentlich fürchterlich und es ist auch längst vorbei und man gähnt nur noch, ja. Und die Superhelden setzen immer noch eins drauf, um die Leute von ihren Joysticks und von ihren Games nur noch mal ins Kino zu locken. Muss man bei diesem Zirkus dabei sein? Ich glaube schon, ja, man muss als Frau. Und zwar möchte ich an dieser Stelle jemand zitieren, Arnold Gehlen, der den schönen Satz gesagt hat, die Frauen haben ihr Frauendenken orientiert am Schutz des Lebendigen und am Frieden bis zu jedem Grad der Verfeinerung ausdifferenzieren können. Nicht, weil sie Parias waren, sondern weil sie keine politische Verantwortung trugen. Ein Satz, über den man eine ganze Weile nachdenken kann. Und für mich steht am Ende dieses Nachdenkens, nun müssen sie auch diesen Kampfmodus erlernen, denn er ist immer noch derjenige, der sozusagen die Karten verteilt und die Zuständigkeiten regelt. Wir können ihn nicht ignorieren. Wir müssen uns da reinbegeben, auch wenn es uns eigentlich über ist. Ja? Und Wonder Woman reflektiert das eigentlich ganz toll. Sie kommt im Grunde als völlig irreale Figur rein in diesen Ersten Weltkrieg und regelt da einiges, um den Frieden wiederherzustellen. Ja, ihr großer Gegner ist das Prinzip, was sie aber selber in sich hat, nämlich der Kampf, der Kriegsgott Ares. Und das ist auch tatsächlich das Dilemma der Frauen heute. Sie müssen in die Konkurrenz rein und Haare auf den Zähnen wachsen lassen. Das ist nicht so einfach und viele finden das auch schrecklich. Aber es geht nicht anders.
Georg Seeslein, Herr Bröckling.
Ja, meine These ist, nachdem ich diesen Film jetzt mir zweimal angeschaut habe, dass auch die Superheldin letztlich doch eine Männerfantasie bleibt. Und zwar im doppelten Sinne. Einerseits ist sie natürlich eine erotisch anziehende, erregende Figur. Und auf der anderen Seite, das, was sie tut im Krieg, um den Krieg zu beenden, ist das, was ihre männlichen Kollegen auch immer tun. Für das Gute gegen das Schlechte, die Welt retten und das mit einem enormen Gewalteinsatz, sind sicher einige neue Aspekte darin oder verschobene Aspekte darin, dass sie dann die Liebe aufruft als Kraft, die ins Spiel gebracht werden soll. Aber ansonsten unterscheidet sich das, und das ist ja auch ganz klar, nicht von den anderen Figuren in diesem Genre. Es bleibt ein Film in diesem Genre, und da sind doch die Geschlechterrollen vor allen Dingen so verteilt, dass ja Vermischungen vermieden werden müssen, dass Männliches und Weibliches eindeutig voneinander getrennt bleibt.
Das ist genau das, was ich gemeint habe, denn die Männerfantasie ist auch eine Frauenfantasie. Die Frauen kommen nicht drum herum, die Männerfantasie sozusagen auch für sich selbst zu entfalten. Also diese Getrenntheit von männlich-weiblich funktioniert nicht mehr, auch nicht mehr in der wirklichen Welt. Es gibt da Mischformen, es gibt Zonen, wo das ineinander übergeht. Und ich glaube, dass diese Segregation der Geschlechter es eigentlich ist, die sich überlebt hat und die in Zukunft immer mehr aufweichen wird. Wobei es nicht heißt, dass sowas wie männliches oder weibliche Eigenschaften oder meinetwegen auch Prinzipien, dass die völlig untergehen. Aber die werden sich an ihren Rändern angleichen, die werden sich in ihren Mitten, werden sich vervielfältigen und verändern. Also das mit der Männerfantasie, was Wonder Woman eigentlich ist, wie Sie richtig sagen, das heißt gar nichts. Das heißt, dass jetzt auch Frauen männlich und Männer weiblich werden und dass wir, sagen wir mal, mit diesen alten Spielkarten nicht mehr weiterkommen, dass wir jetzt Doppelwertigkeiten haben.
Es gibt da so einen interessanten Aspekt, der vor kurzem auf die Agenda der Comic-Nerds gekommen ist. Und zwar hat man festgestellt, dass die Marvel-Comics, die dieses Prinzip der Multikulturalität und das Multigendering der Superhelden als erstes erprobt haben, dass die Verkäufe spürbar zurückgegangen sind. Die erste These, die sich dazu gebildet hat, war, ja klar, Superhelden-Comics sind eben für weiße Jungs gemacht. Und wenn da zu viele Frauen und zu viele Latinos und zu viele Afroamerikaner dazukommen, dann sind die weißen Jungs beleidigt und lesen die Comics nicht mehr. Dagegen gab es eine ganz andere These, die behauptet, der Fehler dieses Multikultur und Genderwechsels lag darin, dass man vorhandene Heldenfiguren versucht hat zu verweiblichen. Oder dass Iron Man zum Beispiel durch eine schwarze Frau ersetzt wird oder verkörpert wird. Und das hat das Publikum nicht akzeptiert, sondern es verlangte eigentlich, dass, liebe Leute bei Marvel, wenn ihr weibliche, wenn ihr schwarze, wenn ihr lateinamerikanische Helden haben wollt, dann lasst euch neue einfallen. Aber versucht nicht, die alten Helden zu verweiblichen oder zu verblecken oder so etwas.
Ist das so?
Die Frage finde ich total interessant, diese Frage.
Ja, aber die Frage bleibt doch, also zum Helden, zum Superhelden zumal, gehört ja immer auch, dass er eine Schwachstelle hat. Bei Siegfried gibt es diese Stelle schon, bei James Bond ist es die Geschichte mit den erschossenen Eltern, er wächst bei Pflegefeldern auf, Achilles, die Achillessehne. Wir kennen das. Und das ist bei den modernen Helden, bei den Superheroes ja genauso. Sie haben alle, wie das hier im Laufe der Diskussion schon hieß, ihre weibliche, also will heißen, ihre schwache Seite, an der sie verletzbar sind, an der sie traumatisiert sind. Deswegen wundert mich ein wenig Ihr Argument, Herr Brückling, dass Sie sagen, diese Art von Schwäche, von Outcome, sein, ist beim modernen Superhero nicht zugelassen.
Die Schwäche wird überwunden. Die Schwäche ist ein Punkt, aber die ist ein ganz festes Element in der Dramatik dieser Geschichten, dass sie am Ende doch siegen. Sie, anders als Siegfried im Nibelungenlied dann getötet wird, gehen die Superhelden doch siegreich aus ihren Kämpfen hervor. Auch wenn sie Schwächephasen haben, auch wenn sie mit persönlichen Problemen, Alkohol, Liebeskummer und wer weiß was zu kämpfen haben, das ist erforderlich für eine Erzählung, wenn sie auch Spannung erzeugen soll, wenn es retardierende, verlangsamende Momente geben soll, wenn die Übermacht und Stärke der Superhelden so ungebrochen und so unüberwindlich wäre, dann wäre man schnell fertig mit der Geschichte und sie könnte keine Spannung aufbauen.
Aber der Punkt ist, dass wohl eine Entwicklung erreicht ist, wo wir gar nicht mehr wissen, was Schwäche und was Stärke ist. Also in der letzten Zeit passiert es den Superhelden eigentlich mehr, dass sie an ihrer Stärke als an ihrer Schwäche zugrunde gehen oder verlieren. Sie selber wären sich das größte Problem. Also die ganze Welt könnten sie mit einem kleinen Finger möglicherweise ordnen oder sowas. Aber sie selber sind da und sie sind zugleich das Problem und die Lösung. Und zugleich wissen sie, dass wenn sie ihre Stärke ausspielen, dann tun sie sich selbst am meisten weh oder ihren Kameraden und Kameradinnen im Job des Superhelden. Und dann meistens gewinnen sie dann, wenn sie schwach werden, was man im traditionellen Sinne schwach nennt. Oder man könnte auch sagen, wenn sie weiblich werden.
Es ist doch eine fast unüberbrückbare Paradoxie, dass das Bild des Superhelden, der seit den 80er Jahren unheimlich nachgefragt wird, also es gibt ja einen Riesenerfolg dieser Comics und dieser Filme, auch übrigens über die Internetspiele, zugleich, also der Superhero oder die Superheroine ist nachgefragt wie selten zuvor und zugleich diffundiert diese Figur ins Weibliche, ins Kindlich-Kindische, in das Verletzliche, also der starke Mann, der Herkules, wird immer weniger nachgefragt. Vielleicht, weil er einfach nicht überzeugend ist.
Es ist ja auch so, dass die Filmemacher und die Spieleentwickler ein möglichst großes Publikum sich wünschen. Und die Leute, die da sitzen und die ihren Spaß haben sollen und die in Spannung versetzt werden sollen, das soll durch alle Generationen gehen. Das sollen Jungs und Mädchen sein. Das sollen Männer und Frauen sein. Insofern muss man eine polymythischen, polyeigenschaftlichen Superhelden oder eine Superheldin erfinden, wo alle was reinprojizieren können. Das bringt sozusagen die Globalisierung des Publikums mit sich, glaube ich. Diese Bereicherung oder Anreicherung der Figuren.
Aber Georg Sesel, ich habe Sie ja eingangs vorgestellt als den Kulturdiagnostiker. Helfen Sie uns auf die Sprünge. Warum hat die Welt seit 30, 35 Jahren, also seit Anfang der 80er Jahre, dieses Bedürfnis nach den Superhelden, wie sie ausgestattet sind, darüber müssen wir gleich auch nochmal sprechen, es klang ja schon mal an, Äußerlichkeiten. Warum plötzlich dieses Bedürfnis nach den doch eher friedfertigen, zumindest was die popkulturellen Helden und Heldinnen angeht, 50er, 60er und 70er Jahre? Was ist da passiert mit uns?
Also ich glaube gar nicht, dass so sprunghaft passiert ist. Ich glaube, dass uns dieser Kosmos eigentlich seit der Nachkriegszeit begleitet. Der hat nur seine Ups und Downs, wie alle Kosmen oder wie alle mythischen Systeme. Was passiert ist als Initialzündung vielleicht dieser großen Explosion, ist eher die Technik. Das heißt, also bis in die 70er, 80er Jahre waren Superheldenfilme im Kino einfach Kinderkram, über den wir heute lachen würden. Und erst durch diese Computeranimation konnten Superheldenfilme so make-believe machen, dass wir sie überhaupt ernst nehmen. Und aus dieser Rückkopplung heraus ist dann auch diese Idee entstanden, sie auch innerlich ernst zu nehmen, als Personen oder eben nicht Personen, als Problem. Ich glaube, wir sehen in den Superhelden keine Problemlöser. Wir sehen unsere Krankheiten, wir sehen unsere Neurosen, wir sehen unsere Unfähigkeit, Person und Gesellschaft zusammenzubringen. Ich glaube, dass viel, viel mehr Soft Problems in den Superhelden behandelt werden als in den Heldensagen oder auch im Western, wo ja ein historisches Projekt dahinter steckt. Wir gewinnen den Westen, wir schaffen die Nation. Kein Superheld schafft eine Nation, kein Superheld greift auch nur wirklich in die Geschichte ein. Der lebt seine Neurosen aus und das sind unsere Neurosen.
Also im Großen und Ganzen ist richtig, was Herr Seslen sagt. So kann man den Superhelden empfinden, so kommt er auch an, so ist er auch gemeint, aber es ist noch was Zusätzliches da. Diese Idee der außerordentlichen Tat und der Welterrettung ist schon doch da. Also Herr Seslin sagte eben, sie retten die Welt nicht, sie greifen nicht historisch ein. Aber gerade Wonder Woman macht es, sie entscheidet den Ersten Weltkrieg für die gute Seite und legt sich also wirklich mit den deutschen Militärs auf eine Weise an, die ist optisch einfach grandios. Also da stimmt das mit der Technik, dass man das heute so ausreizen kann. Das ist wirklich, also auch für ältere Leute, die sonst mit Superhelden nichts am Hut haben, ein großes Vergnügen ist, das zu beobachten, das zu sehen. Aber ich meine, die Message dahinter ist schon auch, hier rettet jemand das Gute und tritt für das Gute ein und schafft es am Ende auch. Und das ist möglicherweise nur als Gedanke oder als Fernziel oder als Atmosphäre immer mit dabei, dass dann doch die Welt am Ende gerettet wird.
Georg Sisland hat noch eine Komponente mit reingebracht, die bislang nur am Rande eine Rolle gespielt, nämlich die Frage nach dem psychologischen oder psychoanalytischen beim Helden, beim Superhelden. Jan-Philipp Remsma hat 2009 einen Aufsatz zum Thema verfasst, der Held, das Ich und das Wir, und schreibt da unter anderem, der Held ist jemand, der seinen Narzissmus in einem Maße auslebt, das der Alltag normalerweise nicht zulässt. Nicht trotz, sondern wegen seines Narzissmus ist der Held, die Superheldin erfolgreich, Georg Sisland. Ist das eine richtige Beobachtung?
Absolut. Nur wenn wir Narzissmus sagen, dann meinten wir damals, als Remsma das geschrieben hat, sicherlich noch eine Eigenschaft, die nur wenige Menschen haben. Jetzt könnte man sich überlegen, wir stellen statt Narzissmus einfach die atomisierte Existenzweise des Menschen im digitalen Zeitalter hin, wo wir das Gefühl haben, und dieses Gefühl wird ja sogar dann im Neoliberalismus zur Ideologie, dass es Gesellschaft eigentlich gar nicht gibt, sondern es gibt hier den totalen Individualisten, dann gibt es den Markt und dann gibt es die Regierung. Und dieses Wegbrechen der Gesellschaft als intermediären Sektor zwischen dem Einzelnen und zwischen den großen Mächten ist eigentlich ein zeittypisches Leiden, was meines Erachtens nach viele Superhelden exemplarisch ausleben. Das heißt, also ihr größtes Problem ist wirklich immer einerseits ihre Einsamkeit, ihr Außenseiterstatus, dass sie letztendlich, sie sind auserwählt mit ihren großartigen Fähigkeiten und gleichzeitig werden sie von der Gesellschaft eigentlich alleingelassen, wenn nicht sogar wie Spider-Man ab und zu immer wieder verfolgt. Und sie kommen daher immer wieder in diesen Loyalitätskonflikt, fragen sich, ja, was mache ich hier eigentlich? Soll ich mich für Leute aufopfern, die dann in der Zeitung schreiben, das war wieder ein Superschurke oder so etwas? Also die Sinnkrise ist sozusagen die Existenzform dieser Superhelden. Und ich glaube, darin erkennen sich gerade junge Leute auch unheimlich wieder, in diesem Alleingelassenwerden von einer Gesellschaft, wo man zum Beispiel die eigenen Fähigkeiten auch gar nicht mehr richtig einschätzen kann. Das ist ja auch so ein durchgehendes Motiv. Die Superfähigkeiten im Superhelden laufen amok. Er weiß nicht mehr, wer Feind und wer Freund ist. Er kann sie nicht mehr kontrollieren. Das ist also sein inneres Drama. Kann ich A, meinen Fähigkeiten einen Sinn geben und kann ich sie B, so kontrollieren, dass sie nicht eigentlich destruktiver sind als die Feinde, die ich bitte kämpfen soll?
Vom Spider-Man zum Wonder Woman ist die Überschrift unseres heutigen Forums: Superhelden im postheroischen Zeitalter diskutieren wir. Und wenn ich jetzt den letzten Dialog zwischen Georg Sisland und Barbara Sichtermann zusammenfasse, der Superman in einer oder Superwoman in einer atomisierten Welt mit einer psychischen Ausstattung, die uns sehr nahe kommt, dann habe ich mittlerweile so den Eindruck, Barbara Sichtermann, im Grunde ist der Superhero nur eine Hypertrophe, eine Übersteigerung unserer selbst.
Ja, richtig. Man will sich identifizieren mit einem Wesen, das die ganzen normal alltäglichen Probleme mit der Selbstbehauptung nicht hat, weil es Zauberkräfte hat, Superkräfte, die immer aus der Patsche helfen, beziehungsweise ihn oder sie von vornherein erheben über die große Menge, die sich da abquält. Und da, glaube ich, müssen wir anreißen, auch die scharfe Konfliktsituation, in der wir alle, vor allem aber junge Menschen, das Publikum solcher Filme, stecken. Sie werden einerseits, Stichwort von Herrn Sisland eben gesagt, im Zeitalter des Neoliberalismus immer wieder zur Konkurrenz untereinander aufgestachelt. Ja, also als das losging, sagte man, ja, die Ellenbogenmentalität kehrt zurück, sogar in die Schulen. ja, oder in die Kindergärten. Das ist ganz furchtbar. Auf der anderen Seite aber gibt es auch diese Werte der Kooperation, der Solidarität, des Zusammenhaltes. Und wo bleibt also in der pazifizierten, partizipativen Demokratie, wo bleibt das Außerordentliche? Wo bleibt das sich abheben wollen? Der Narzissmus, das Große, ja, so dieses ganze nietzscheanische Phänomen des Supermenschen, der da aufsteigt und es allen anderen zeigt. Da gibt es eine Sehnsucht. Und man weiß nicht, ob diese Sehnsucht dem Untergang geweiht sein soll, weil sie natürlich was Elitäres und Problematisches hat. Sie ist vorläufig aber noch da. Und bevor sie dem Egalitarismus vollkommen geopfert wird, wird sie befriedigt durch Mythen und Filme und Spiele, in denen der Mensch, die Figur mit dem Zauberring, also das ist ja ein uraltes Märchen, dass der Hans geht so seines Weges und dann kommt ein alter weiser Mann und sagt, wenn du diesen Ring einmal drehst und so, dann kannst du fliegen. Und dieser Traum ist in uns allen drin, ob nun narzisstisch sozusagen verankert in den Seelen oder nicht, der ist da. Und was aus ihm werden wird? Einstweilen füttern ihn die Superhelden.
Barbara Sichtermann, Sie haben eben von einem magischen Ring gesprochen und da müssen wir jetzt notwendigerweise auf die Ausstattung und auf das Erscheinungsbild der Heroinen und der Heroen zu sprechen kommen. Sie tragen meistens mehr oder weniger irritierende Kostüme. Spider-Man mit seinem grundiert blauen Spider-Man-Kostüm. Batman flattert da als Fledermaus durch die Gegend und Sie merken, ich muss schon bei dem Gedanken lachen. Wonder Woman in einem antikisierenden Amazonen-Kostüm. Wozu diese Ausstattung? Frage ich zunächst mal Georg Seeslin und dann Barbara Sichtermann.
Naja, das hat natürlich erstmal eine Geschichte. Die Superhelden-Comics entstanden in den 50er Jahren aufgrund einer pädagogisch-sozialen Kampagne gegen die Comics, die damals ganz anders funktionierten, nämlich mit einem sehr, sehr heftigen, drastischen, manchmal auch politisch bösartigen Humor mit Sex, Crime und Horror. Also sie haben ein Bild der Gesellschaft gezeichnet, was der Nachkriegsgesellschaft gar nicht gepasst hat. Und in der, was ganz entscheidend war, das Körperliche eine sehr starke Rolle gespielt hat. Also Comics in den 40er Jahren, das war so Tarzan, wo man an den Körpern geschwelgt hat. Das war auch eine sehr erotische Angelegenheit. Der gute Wertheim, der dann dieses Buch geschrieben hat, die Verführung der Minderjährigen durch Comics, hat dann sogar behauptet, Batman sei schwul, weil er immer nur mit seinem Atlatus dick unterwegs ist. Die Reaktion war ein Code, ein moralischer Code, der unter anderem dazu geführt hat, dass die Körper verschwinden mussten. Das Kostümieren und das Superwerden war eigentlich eine Reaktion auf eine panische Angst vor der Körperlichkeit. Und dieses Erbe der panischen Angst vor der Körperlichkeit, der eigenen Körperlichkeit sowohl als auch der Körperlichkeit der anderen, dieses Erbe ist immer noch da. Aber gleichzeitig könnte man die Geschichte der Superhelden und Superheldinnen erzählen als den Versuch, den ewig währenden Versuch sozusagen, das Körperliche und den Körper wieder zurückzugewinnen, der ihnen dauernd in Form von Albträumen hinterherläuft, nicht? Also die ganzen Feinde, die Superhelden haben, das sind ja nur sehr bedingt historisch bedingte Feinde. Hauptsächlich sind das ja sehr groteske Traumgebilde, die verdrängte Körperlichkeit, die verdrängte Sinnlichkeit, das verdrängte Begehren darstellen. Im Grunde genommen waren diese immer im Kampf gegen Sex.
Sehr interessant, was sie jetzt zur Körperlichkeit und zur Sexualität und zur Erotik gesagt hat, die ja durch diese Kostüme, die da immer wieder auftreten, ja zum einen verborgen und zum anderen betont werden, eine ganz merkwürdige Dialektik. Aber nach meiner Beobachtung hat sich da auch etwas getan, was wir in anderen Bereichen schon beobachtet haben, eine Art Egalisierung, man könnte es positiv auch nennen, Demokratisierung des Heroischen. Sie werden uns immer ähnlicher. Beim Computerspiel hat sich da diese dieser Wandel vielleicht am deutlichsten vollzogen. Vor Jahren traten da noch vollbusige Frauen in knappen Rüstungen auf, die dann von der Wissenschaft gerne als hypersexuell etikettiert wurden. Mittlerweile sind diese riesen Oberweiten und Wespenteilen verschwunden. Weniger Sex, mehr Normalität wäre dann die Formel. Also da macht sich so eine Weiblichkeit breit, die dann in der Wonder Woman immer noch eine attraktive Frau, sicherlich nicht alltäglich mündet, aber möglicherweise dann auch immer mehr in die Normalität übergeht, wie das beispielsweise bei Spider-Man ist, ein ganz gewöhnlicher, unsicherer Junge. Barbara Sichtermann guckt etwas skeptisch.
Ja, es gibt diese Tendenzen. Ich stimme zu. Das Universum der Superhelden ist aber so groß, dass auch noch eine ganz andere Tendenz da reinpasst. Ja. Und das ist, glaube ich, der Konflikt zwischen Eros und Ares, wenn man so will. Also das, was Herr Sieslin eben angesprochen hat, dass der unterdrückte Eros jetzt projiziert auf die Körper, soll vom Superhelden einerseits weiterhin unterdrückt werden, andererseits aber auch wieder befreit werden. Wir haben diese Tendenz, aber was alle Superhelden eint, ist ihre Ausstrahlung, ihre Schönheit, ihren Reiz, ihre Attraktivität beziehen aus einer Erotik, die nicht auf die Sexualität bezogen ist, sondern auf den Kampf. Das gibt es ja auch. Das ganze Pathos, ja, was die Superhelden mit sich tragen, was es so schwer macht, sie mit Humor und Ironie und so weiter anzureichern, entstammt dem Kampfmodus, so wie wir das am Anfang nannten. Der Kampfmodus ist immer auch ästhetisch. Ja? Und auf der politischen Rechten, hier Stichwort Ernst Jünger, findet man das Ganze explizit. Also eigentlich gehören die Superhelden da rein. Wenn man jetzt sagen würde, ja, das ist alles schwul, ja, und als solches denn doch wieder sexy, dann würde ich sagen, nein, es ist irgendwie entsexualisiert sogar, ja. Und das Reizvolle und das Erschütternde entstammt der Front. Man weiß nicht, ob man lebend aus so einer Konfrontation mit dem Kriegsgott Ares zum Beispiel hervorgeht. Ja, das ist die Spannung.
Georg Sesseln, während ich Barbara Sichtermann zugehört habe, fielen mir ständig diese großen Plastiken und Statuen von Arno Breker ein, die ja auch über eine ganz flirrende Erotik bestenfalls verfügen, aber die allesamt im Kampfmodus sind. Besteht da eine Parallelität in den Bildwelten?
Ja, unbedingt. Nur ist wohl der Kampfmodus in sich auch wieder eine unglaublich vielschichtige Sprache. Das heißt, es gibt gar nicht einen Kampfmodus, sondern es gibt die unterschiedlichsten Kampfmodi. Und es gibt ganz sicherlich so einen Leni Riefenstahl, Arno Breker Kampfmodus, der sich ja durch was ganz Komisches auszeichnet, nämlich durch diese Erstarrung. Also die Erstarrung in der Kampfpose oder sowas, ne? Also das hat so eine große Ähnlichkeit zu dem freudianischen Todestrieb oder sowas. Ich werde mein eigenes Denkmal. Und das haben ganz viele Superhelden. Die wollen unbedingt ihre eigenen Statuen werden. Also unsterblich in der Pose des Kampfmodus und der, wie Sie schon sagten, auch den eigenen Eros hat. Aber ich glaube, dass es auch ganz andere Kampfmodi gibt, nämlich zum Beispiel den Kampfmodus des Revolutionärs. Ne? Also da spuken ja auch so Bilder, die wir noch im Kopf haben, das Rote Frauenbataillon oder maoistische Vorstellungen, oder es kommen Kampfmodi vor wie bei Eisenstein oder so etwas, ne, wo der Kampfmodus gerade eben nicht dazu da ist, das Individuum zu isolieren, sondern da will der Kampfmodus Volk werden oder Masse werden oder sonst was. Es gibt so unglaublich verschiedene Kampfmodi, die sich unter anderem auch sehr geändert haben durch die Globalisierung. Also es gibt einen sehr starken Anreiz aus dem Asiatischen, die Ästhetik des Kung Fu, der leeren Hände, die ja immer eine rebellische Volkserhebung als Ästhetik dann haben. Und kommt noch was dazu vielleicht, dass der Kampfmodus für Frauen ja in asiatischen Erzähltraditionen etwas vollkommen Selbstverständliches ist. Da waren schon immer Frauen eigentlich mehr zum Helden geboren als Männer.
Ja, stimmt. Es gibt viele verschiedene Kampfmodi und das ist natürlich auch toll so. Gleichwohl, ein Beispiel. Wonder Woman. Ich habe den Film mit großem Genuss gesehen und habe Wonder Woman im Kampfmodus sehr gut, sagen wir mal, einatmen können und habe diese Bilder und diese Botschaften verstanden und habe sie genossen. Aber die erotische Schiene in diesem Film, dass sie sich da verliebt, der Kuss und so, das fand ich aufgepfropft. Was sagen Sie dazu?
Ja, in den Comics zur gleichen Zeit wird ganz klargestellt, dass Wonder Woman lesbisch ist. Das ist wird überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen oder so etwas. Und dass so ein Film wie Wonder Woman das negiert oder wie sie ganz richtig sagt und was aufpfropft da, nur damit das nicht zu weit in den Vordergrund kommt, das hat eben auch was mit der globalen Vermarktung zu tun. Also ich könnte dann so einen Film, was weiß ich, in Indien dann nicht mehr vorführen oder so.
Richtig.
Aber die Fans und die Kultur, die Comic-Kultur, weiß seit 30 Jahren, dass Wonder Woman lesbisch ist.
Ich fand das jetzt sehr interessant. Wir haben ja gesprochen, so welches Erscheinungsbild hat der Superheld, die Superheldin, haben ein wenig darüber nachgedacht. Jetzt läge es natürlich nahe, darüber nachzudenken, wie sieht denn das Böse aus? Also der Schurke, Stichworte müssten dann wahrscheinlich sein, das Böse trägt häufig einen Bart, ist hässlich, kann bis zur Maske vom Joker im Batman-Film degenerieren oder hat eine Warze wie die Hexe im bösen Märchen. Aber das wäre, glaube ich, eine eigene Debatte. Ich möchte noch auf einen Aspekt angehen, der schon gelegentlich so aufblitzt in unserer Diskussion, nämlich das Thema Humor und Ironie. Es gibt in Wonder Woman eine wunderschöne Szene, wo die aus einer reinen, nicht patriarchalischen Gesellschaft, sondern einer reinen Frauengesellschaft stammende Wonder Woman das erste Mal einen nackten Mann sieht. Und beide sind erstaunt. Er steigt aus einem Bad und sie blickt auf ihn und er versucht das Thema abzulenken, indem sie nämlich auf den mittleren Körperteil bei ihm blickt. Und sie sagt, was ist das denn? Und er lenkt den Blick von ihr wie des Zuschauers auf eine naheliegende Uhr. Und sagt dann, Georg Christian, Sie haben es in Ihrer Rezension wunderbar beschrieben, was das denn sei. Und dann sagt er, ja, das hilft ihm die Zeit einteilen. Und daraufhin sagt Wonder Woman diesen wunderbar flirrenden Satz, nach diesem kleinen Teil müssen Sie sich richten. Und das ist natürlich eine enorm doppelbödige Anspielung. Wir haben solche Szenen auch im neuen Spider-Man-Film, wenn der kleine Spider-Man, wie gesagt, ein pubertierender Jüngling, plötzlich einen Mann beobachtet, der versucht, ein Auto aufzubrechen, sich auf ihn stürzt, um diesen vermeintlichen Fahrzeugdieb zu stellen, wo dann in der Nachbarschaft die Fenster aufgehen und alle brüllen, das ist doch sein Wagen, der hat nur den Schlüssel verloren. Also da wird auch wieder mit dem Humor gespielt. Wie viel Humor darf der heroische Arm, Herr Bröckling, Georg Seslin und Papa Sichtermann?
Wenn man den Film einfach mal zeitlich durchmessen würde, sind das wahrscheinlich 5 oder 7 Minuten von den über 2 Stunden. Also das spielt eine Rolle, aber es spielt doch in der Gesamtanlage des Films, was die Szenen angeht, eine kleine Rolle.
Ja, aber lassen Sie mich kurz einwenden. Auch die Petersilie auf den Kartoffeln machen nur einen kleinen Teil des
Gerichts
auf und geben ihm die spezielle Würze.
Genau das. Der Witz, man darf ab und zu über diese Helden lachen, aber sie sind eigentlich unfreiwillig komisch. Sie sind keine Figuren, die selbst Witze erzählen oder humorvolle Situationen freiwillig herbeiführen, sondern das geschieht immer in der Konfrontation mit einer Situation, die sie nicht verstehen, die fremd ist. Also das Heroische kann doch beibehalten werden, weil das Humorvolle unfreiwillig ist. Das macht es dann uns wieder etwas näher, bringt es etwas, die Helden uns wieder, oder die Heldin in dem Fall, uns etwas näher. Denn das ist ja auch ein Grundparadox, dass diese Heldenfiguren auszeichnet. Einerseits müssen sie anders, größer sein, und auf der anderen Seite müssen sie uns auch ähnlich sein, sonst könnten wir uns nicht mit ihnen identifizieren. Und die Filme spielen und die Comics spielen immer mit beiden Momenten. Einmal geht es dann mehr zur Seite der Besonderheit, des Andersseins, und dann wiederum auf die Seite der Ähnlichkeit. Und diese Humorszenen sind dann eher das, was sie uns ähnlicher macht.
Aber das legt ja die Vermutung nahe, die wir schon zweimal in dieser Debatte hatten, dass das Heroische mittlerweile demokratisiert, egalisiert, nivelliert wird. Und jetzt kommt noch der Humor dazu, der sozusagen das Heldische, das Superheldische dekonstruiert, Georg Seslin. Sind das sozusagen die Abbrucharbeiten am Wolkenkratzer des Heroischen?
Möglicherweise, und möglicherweise sind es aber auch Reparaturen. Also die Sache ist so, dass natürlich kann man jede Art von Ironie und vor allen Dingen die Selbstironie als Avantgarde der Aufklärung, als Avantgarde der Kritik und als Avantgarde letztendlich eben der Mythenzertrümmerung sehen. Gleichzeitig kann man es aber natürlich auch sehen, dass der Mythos sich in Gefahr wähnt und dagegen ein Gegengift einbaut. Auch das hat ja so eine historische, eine kulturhistorische Hintergrundgeschichte. Es ist ja nicht zufällig, dass es in den Superhelden Kosmen zwei große Konkurrenten gibt, DC und Marvel. Und Marvel war seit den 60er Jahren der Verlag, der seine Helden mit Humor und mit menschlichen Problemen ausgestattet hat. DC war das Gegenbild. Unsere Helden bleiben mythisch, bleiben ernst, bleiben möglicherweise unantastbar. Und diese zwei Konzepte haben sich eigentlich in den letzten 30 Jahren immer wieder gegenseitig befruchtet. Man hat so Ausschlagtendenzen gehabt. In den 60er Jahren waren Spider-Man-Comics eigentlich hauptsächlich Humor-Comics. Man hat mehr gelacht als gestaunt oder so etwas. Und das nicht umsonst war das ja so bei den Studenten so beliebt. Das war eigentlich fast schon eine satirische, eine zeitkritische Serie. Das war dann auch wieder mal zu viel. Dann schlug das Pendel nach der anderen Seite. Die Helden wurden immer heldischer. Aber im Grunde genommen gehört diese Selbstironie, diese Bindung auch an zeitgenössische Debatten, eben auch Gender-Debatten, zum Konzept des endlos Seriellen. Das Serielle kann sich nur am Leben erhalten, dadurch, dass es solche Erzählelemente einbaut. Sonst gehen uns die Superhelden auch dermaßen auf die Nerven, dass wir sie nicht mehr ertragen.
Ich sehe es so, dass die Heldenfiguren, die wir hier alle angesprochen haben, in sich schon irgendwo so eine komische Ader haben, weil sie so übertreiben und weil sie so abstruse, bizarre Ideen, wie jemand verwandelt sich in einen Spinnenmenschen, weil er mal gebissen und so. Das ist ja für sich schon irgendwo irre, ja? Und diese Art von, wie soll man das nennen, also sehr, ja, man, das ist eine, da ist eine Distanz zur Heldenfigur als Ungebrochener von vornherein drin. Schon in dem Wort Superhelden. Weil man eigentlich kann man den Helden gar nicht mehr steigern. Und wenn man jetzt noch einen Super draufsetzt, dann ist es, sagen wir mal, die Schraube so weit gedreht, wo es dann schon wieder komisch wird.
Das ist wie Pop Art, ne? Also
richtig,
bei Andy,
ja,
Warhol,
genau,
gibt es den Superstar. Und das ist eigentlich genauso wie ein Superheld völlig absurd. Entweder ist jemand ein Star oder nicht. Aber der Superstar ist eben kein Star mehr, sondern er ist schon die Parodie des Stars. Und genauso
richtig,
ist der,
ja,
Superheld,
ja, das Wort
eigentlich schon wieder die Parodie.
Ja. Ja, ja, richtig.
Professor Bottling, Sie beschäftigen sich gerade mit dem Postheroischen und mit dem Heldischen im Postheroischen, und am Ende unserer Diskussion, glaube ich, mündet sie genau in Ihre Fragestellung ein. Denn wenn ich resümiere, was wir heute gehört haben, wird der Held, die Heldin, der Superheld, die Superheldin, ja, immer, ich sag's jetzt mal sehr zugespitzt, banaler. Und sie sind im Grunde auch nur so einfache Menschen wie wir, hätten sie nicht, wie wir Amputierte vielleicht dann einen künstlichen Oberschenkel brauchen oder irgendwelche anderen Ingredienzien, hätten sie nicht ihr Batmobil, hätten sie nicht die Wunderpeitsche, über die Wonder Woman verfügen würde, oder diesen besonderen Armreif, der dann gegnerische Kräfte abhält, hätte Spider-Man nicht diesen Spinnenbiss gehabt, der ihn in der Lage versetzt hat, dieses Sekret auszusenden und mit einem Wunderseil sich die Welt wie ein Tarzan von einer Liane zur anderen Wand zu werfen, hätten sie das alles nicht, dann wären sie genauso wie wir. Leben wir auch, was die Popkultur angeht, meine Frage, Professor Bröckling, in postheroischen Zeiten?
Ja, diese Gebrochenheit, diese Ironisierung dieser Superhelden sprechen sicher dafür. Auf der anderen Seite unterscheiden sie sich doch von diesen kleinen Helden des Alltags, die ja irgendeinen Rettungsaktion, die an irgendeinem Moment Zivilcourage zeigen. Da tauchen heute auch im öffentlichen Diskurs noch Helden auf, die dann in einem Moment das Richtige tun und ansonsten völlig unauffällig leben, die auch keine besonderen Fähigkeiten verfügen, die in einer Situation einfach mal Mut bewiesen haben, das Richtige getan haben, vielleicht sogar auch Risiken bereit waren einzugehen. Davon unterscheiden sie sich, weil diese Superhelden natürlich alle ja eine Karriere haben, das nicht eben nur für einen Moment sind. Viele von ihnen haben auch die andere Seite, wo sie ein unauffälliges Alltagsleben führen. Sie sprechen vielleicht diese Fantasien an, diese Wünsche nach Größe. Es ist ja kein Zufall, dass die ursprüngliche Adressatengruppe letztlich Pubertierende, meistens Jungs, waren, yeah, wo dann ja auch das Bild mal riesig groß ist und dann wieder zu Tode betrübt. Die Mittellage, die Normalität fehlt hier. Das unterscheidet sie, aber ich würde eher ein Komplementaritätsverhältnis ausgehen. Wir tragen, wie gesagt, Helden in der Wirklichkeit nicht mehr, wo tatsächlich dann Opfer erbracht werden müssen. Und auf der anderen Seite gibt es offensichtlich noch so etwas, und das nicht nur bei pubertierenden Jugendlichen, so etwas wie einen Heldenhunger. Und dafür haben wir dann diese Mythen der Populärkultur.
Wie geht es weiter mit dem Heldischen, mit dem Superheldischen? Meine letzte Frage in die Runde. Droht, um es ironisch zu formulieren, neben James, du neben dem ist auch Jane.
Jane Bond? Ja, droht. Wir können uns auf sie freuen. Doch, ich glaube schon, dass die Frauen auch, sagen wir mal so, von der Seite in den Mythos einsteigen werden.
Ja, also ich denke, das ist fast schon irgendwo in Planung, nehme ich mal an.
Da wir hörten auch die Heldensaga das Moment der leisen Ironie aufweisen darf, können wir stolz vermelden, allen Fairnessen und Schrecknissen einer solchen Debatte zum Trotz haben wir uns bis zur 45. Minute vorgekämpft. Siegreich verlassen wir das Kampffeld und zurückbleiben jetzt nur noch Wahr und Weisheiten. Und mir als Beobachter bleibt zu danken der geistigen Amazone Barbara Sichtermann und den beiden intellektuellen Heroen Georg Seslen sowie Professor Ulrich Bröckling. Das war es auch schon mit dem SWR2-Forum. Heute mit dem Titel vom Spider-Man zum Wonder Woman, Superhelden im postheroischen Zeitalter. Reinhard Hübsch sagt Danke und wünscht allen, die zugehört haben, einen unvergesslichen Abend.